Der Dampf verschießt den Hut vom Kopf.
Zauberer im Fenster tot.
Das U-Boot hat Raketen bei.
Der Zauberer und sein Hut.
Das wird für sehr große Verwirrung sorgen. Oh. SteamWorld heißt 2 und Tactical Breach Wizards. Das ist schon mal das Wichtige, was ihr wissen müsst, was euch jetzt in der nächsten vielleicht unter einer Stunde erwartet.
Schauen wir mal.
Schauen wir mal. Ihr seid bei Indie-Fresse gelandet. Kluge Gedanken zu schönen Spielen. Wir sind Markus Richter und
Dennis Kogel, hallo. Und geben euch alle zwei Wochen Indie-Fresse interessante Berichte über interessante, größtenteils interessante Spiele. Dieses Mal, in dieser Folge, wird's, glaube ich, einfach nur endlos positiv. Ich habe mich total gefreut auf diese Folge, weil ich einfach richtig, richtig Bock habe, über diese beiden Spiele zu sprechen,
also,
die wir besprechen wollen.
Wenn ihr sozusagen jetzt, ich möchte mal wie so richtig wie die Grumpy Old Man des Videospiels mal was runtermachen, heute nicht hier. Hier ist eitel Sonnenschein, also es gibt ins Gesicht reichhaltig, auch sehr gewalttätig, aber es wird trotzdem alles fantastisch und fröhlich, so viel kann man glaube ich schon verraten. Wir sind gleichzeitig auch, also eine kleine Korrektur, wir geben euch im Prinzip, könnte man sich schon sagen, wir geben euch jede Woche in die Fresse.
Das stimmt.
Einmal im Podcast, alle 14 Tage und dann zeitlich so versetzt, dass es passt, ein Newsletter, den meistens Dennis schreibt. Also mittlerweile kann man sagen, ich habe 3% vielleicht beigetragen. Genau, aber das macht Dennis. Wir arbeiten auch an noch mehr in die Fresse, dazu am Ende mehr. Und wir sind auch, das ist heute was sehr Besonderes, der späteste Gamescom-Podcast der Welt.
Stimmt.
Ja, ich werde heute noch mal ein bisschen von der Gamescom erzählen.
Stimmt, du warst auf der Gamescom, sprechen wir nachher drüber. Ich freue mich auch darauf, weil ich war nicht da.
Wie immer,
ich skippe das meistens, seit mehreren Jahren skippe ich das und deswegen bin ich da nochmal interessiert daran, was du dazu sagst.
Wir wollen auch darüber sprechen, warum mich mehr Leute gefragt haben, warum Dennis Kogel nicht da ist, als wussten, was in die Fresse ist.
Wow.
So, aber erstmal. Es gibt, und ich rede zu wenig darüber, es gibt in meiner Top 3 Games of All My Life. Ja, das ist sozusagen eine Liste, die ist in den ersten beiden Plätzen fest und der dritte Platz wechselt. Der dritte Platz ist das aktuelle D&D isometrische lange Rollenspiel, also momentan eben Baldur's Gate 3. So. Und die beiden ersten Plätze ist so je nach Wochenform wechselnd Dead Cells. Wir müssen irgendwann mal über das Ende von Dead Cells sprechen, was jetzt gerade am Start ist. Und der erste Teil dieses Spiels.
A water crisis. Mysteriously, this most vital commodity is going bad. Corroding metal limbs and mechanical hearts alike.
SteamWorld Heist ist eines meiner Lieblingsspiele aller Zeiten gewesen. Das einzige Spiel, das ich jemals New Game Plus noch einmal komplett durchgespielt habe und dann nochmal angefangen habe.
Ja.
Und das ist erstmal dazu. Und jetzt ist der zweite Teil rausgekommen. Das hat mich mit großer Sorge erfüllt.
Ja, es ist spannend. Also SteamWorld Heist kam vor mehreren Jahren.
2015. Vor 9 Jahren.
Wow, ich hab's auch auf dem Telefon gespielt größtenteils. Ich hatte es mir, glaube ich, aber auch mal auf der Switch gekauft und ich glaube, ich habe es mir auch mal auf Steam gekauft. Ich habe es mir überall mal gekauft und ich bin da bei dir. Es ist ein total tolles Spiel.
Man kann da schon jetzt gleich ganz kurz sagen, das Core-Spielprinzip ist, man sieht ein Schiff, das so aufgeschnitten ist wie so ein Blueprint, also wie so ein, keine Ahnung, wenn ihr Star Trek-Fans seid, habt ihr vielleicht so einen Durchschnitt von einem Enterprise oder so. Und in diesen, da bewegt man seine Figuren, rundenbasiertes Taktikspiel, hat so Dampfroboter, Und die schießen, die geben Gegnern in die Fresse mit ihren Kanonen, manchmal auch im Nahkampf.
Ja, es ist im Prinzip zwei, also wenn man es jetzt so in Gaming-Terms erklären möchte, es ist zweidimensionales XCOM.
Ja.
Du hast ein Team aus Robotern, die gegen andere Roboter rundenweise kämpfen und in Deckung gehen müssen, um dann zu schießen. Und Billard.
Also ja, stimmt.
Weil bei XCOM und so anderen Taktikspielen ist es ja so, du wählst einen Gegner aus und dann steht da vielleicht irgendwie eine Trefferwahrscheinlichkeit. Ja. 90% trifft diese Schrotflinte Alien in den Kopf und dann trifft es nicht. Und hier ist es so, du bist selber dafür verantwortlich, weil du steuerst quasi die Schusslinie des Scharfschützengewehrs. Ja. Weil dann siehst du so eine kleine Linie, die quasi den Schuss anzeigt. Und auch zum Beispiel, wenn Kugeln abprallen von der Wand und dann zu sagen, aha, vielleicht treffe ich den hier nicht direkt in den Kopf,
schieße aber da oben an die oben Wand und dann gegen die
über Bande,
Tür
und dann nach hinten und dann gibt es Bonusschaden, weil ich ihn in den Rücken getroffen habe und so. Ja, und dann gibt es natürlich Waffen, die diese Ziellinien nicht haben und dann muss man so ein bisschen, dann ist Skill, dann ist da so Skill. Und das ist eine coole Mischung. Das ist eine coole Mischung von 9 Jahren, toll im Raum, im Weltraum.
Genau, und vor 9 Jahren war es so, die Level waren das Spiel und dann gab es so eine Art Flussdiagramm quasi, was die verschiedenen Level verbunden hat. Da konnte man manchmal so sagen, eine Abzweigung gehen oder nicht. Und die Geschichte wurde mehr oder weniger erzählt in kurzen Textblasen und dann gab es immer so Hubs quasi, ich glaube 3 oder 4 Welten, also sozusagen so Levelkarten. Und da gab es dann so ein paar Charaktere. Mhm. So, und jetzt, ich möchte ein bisschen über die Ankündigung zu SteamWorld heißt 2 sprechen, weil die mich so ein bisschen mit Sorge erfüllt hat. Es ist ja immer so, ein Lieblingsspieler kommt der nächste Teil raus, und man so, also wir leben im Zeitalter auch von Free-to-Play und es ist halt gerade bei SteamWorld Heist war absehbar, das ist jetzt erstmal für die Spielegeräte rausgekommen, das wird sicherlich auch auf Mobile irgendwann verfügbar sein. Und dann war es so, wir haben eine Erkundungswelt irgendwie eingebaut, war die Ankündigung, und B, in dem ersten Teil hatte jede Figur einen Job. Fernkämpfer, Nahkämpfer, Ingenieur, also so Support und so. Und jetzt war es so, ja, man kann diese Jobs miteinander kombinieren und da gibt es 150 Millionen verschiedene Möglichkeiten, wie ihr spielen könnt. Und das hat mich sehr skeptisch gemacht aus 2 Gründen. Der erste Teil war deswegen so perfekt, weil der Flow so gut war. Mhm. Die Level sind prozedural generiert, also zufällig angeordnet. Trotzdem war es immer so genau für mich die richtige zwischen, das ist eine Herausforderung, aber es ist auch irgendwie schaffbar. Und ich finde, die Kombination, das hinzukriegen und prozedural generierte Level, das ist schon eine sehr große Leistung. Und dann war ich so, wenn ihr jetzt noch so ein zufälliges Element drin habt, also Spieler können beliebig irgendwie Sachen kombinieren, das kann noch nicht funktionieren. Und wird es dann möglicherweise so Free-to-Play-Mechaniken geben, dass du dir einen Job dazu kaufst, damit du das Level bestehst? Also ich hatte, oder wird das alles ganz schlimm? Weil es eben kaputt geht. Und ich hatte sehr große Angst vor dem zweiten
Teil. Ich hatte jetzt irgendwie gar nicht so Angst vor dem, dass das irgendwie so ein Free-to-Play-Ding wird, aber.
Nicht, dass es ein Free-to-Play-Ding wird, aber sozusagen, aber dass dieser perfekte Flow kaputt geht durch dieses, wir machen einfach mehr.
Ja, das war so das, was auch meine Sorge. Ich glaube, dass da einfach viel, viel mehr Elemente eingeführt werden und dass das irgendwie das Spiel so ein bisschen aus der Balance bringt. Jetzt ist es raus.
Ja.
Und
ich kann es eigentlich relativ kurz machen.
Ja.
Ich war krank.
Aha.
Hatte also wirklich sozusagen die Zeit dafür. Und das Spiel ist an einem Donnerstag, glaube ich, rausgekommen. Sonntag früh hatte ich 35 Stunden Playtime.
Okay, ich glaube, du bist weitergekommen als ich. Ich lieb's auch. Lass uns vielleicht kurz beschreiben, was sich verändert hat. Der erste Teil, Weltraum.
Ja.
Der zweite Teil, nochmal anderes Setting.
Kein Raumschiff, sondern ein Schiff.
Du bist unterwegs in einem U-Boot und es geht im Prinzip um um den Kampf zwischen freiheitsliebenden Piratenrobotern oder so Freiheitskämpfer, Rebellenrobotern, die so dampfgetrieben sind und dann der bösartigen Diesel Navy, die in so einem Südsee-Szenario oder Meer, also
das ist schon auch wie im ersten Teil sozusagen, da war es ja auch so, es waren die Dampfbots, die guten Dampfbots, so ein bisschen Underdog-Bonus hatten und die bösen Military organisierten Dieselbots.
Genau. Naja, und hier ist man eben, es ist halt so eine Piraten-Südsee-Meerwelt. Ja. So. Ja. Und anders als im ersten Teil gibt es eben so eine Overworld, sondern so eine Welt, durch die man auch wirklich mit diesem Schiff herumfahren kann.
Ja. Das hat mich ein bisschen tatsächlich vom Vibe an Dredge erinnert.
Ja.
Das ist mal so die Level, große Herausforderung. Und es ist halt wieder, genau, muss man vielleicht auch dazu sagen, ist diese Cartoon-Grafik. Ne? Es ist sozusagen, es ist so eine ganz, also das ist schon Cartoon/Comics, ist ausgemalt. Am ehesten denke ich immer sozusagen, das ist sehr kunstvolle Buntstiftkunst, wie die Farben schraffiert sind. Also ich finde es sehr annehmbar. Die Charaktere sind sehr unterschiedlich und haben Charakter, sozusagen, könnte man sagen. Genau, und man fährt dann über diese Welt und wenn man irgendwo ankommt, es gibt halt diese fürchterlich schlimmen Level, wo man dann, also im Sinne von großer Herausforderung, und zwischendurch segelt man so durch dieses karibische am Anfang Dings und das ist alles ganz malerisch. Und dann kommst du manchmal in eine Ecke, da warten dann irgendwie Feindesschiffe auf dich. Es gibt auch Kampf in dieser Oberfläche, anders als bei Dredge, glaube ich, dass du kannst halt wirklich feindlichen Schiffen begegnen. Oder es gibt dann auch Unterwasserminen, du kannst auch Dinge finden, es gibt auch so versteckte Level, also hier musst du durch ein schwieriges Gebiet und dann musst du da in diesen Wasserstrudel rein und kommst du da raus und dann entdeckst du da irgendwas. Das ist also wirklich so, es fühlt sich nicht an wie nur eine, sozusagen diese Flussbaumdiagramm-Level-Karte vom ersten Teil, wo du einfach sozusagen durch ein schöneres Ding Flussdiagramm, sondern es ist wirklich so eine, es hat einen großen Teil Exploration, fand ich.
Ja, das war wirklich auch, also das Gefühl daran, dass du spielen, ist so cool, weil das erste war ja ziemlich linear, ja, ein Level nach dem anderen, und dann ist es irgendwie vorbei. Und hier habe ich wirklich das Gefühl, dass ich der Captain dieser Crew bin.
Ja.
Weil so der Flow davon ist auch ganz interessant. Man ist meistens in so einem größeren Gebiet, wo man umherschippern kann. Und dann in diesem Gebiet verteilt sind diese Level, also Stationen, in denen man dann in diesen Rundenkampf gehen kann. Und was du machen, dein Ziel meistens ist, eine Anzahl von Sternen zu sammeln. Die kriegst du halt für das Vervollständigen von diesen Level. Also keine Ahnung, sammel 10 Sterne und dann redet der Piratenroboter mit dir und sagt dir, wie du durch die Navy-Kontrolle durchkommst oder so. Und das ist immer so, dass du immer wenn du zu so einem Level fährst und das anwählst, da Leute reinschickst, wählst du Leute raus aus deiner Crew, die du da hinschickst. Na, möchtest du vielleicht die Scharfschützin schicken und den Uzi-Roboter oder so? Oder schickst du die
Raketen? Oder Cornelius.
Oder
den grumpy alten Veteran, der fürchterlich zuschlagen kann.
Ja, ja, den habe ich auch in der Crew. Und genau, und wenn die diese Mission vervollständigen, dann sind die erstmal müde, dann brauchen die eine Pause. Dann kannst du nicht die auf die nächste Mission schicken. Und dann hast du quasi, dann musst du wenn du noch eine weitere Mission machen möchtest, hast du weniger Crew zur Verfügung, die du auswählen kannst. Na, dann musst du halt die anderen auch reinschicken. Ja. Und wenn alle erschöpft sind oder wenn du nicht mehr willst, dann kehrst du wieder zurück. Dann
ist der Tag zu Ende.
So genau, dann ist der Tag zu Ende. Du kehrst zurück zu so einer Basis, meistens irgendwie eine Taverne oder sowas, und kannst da dich dann ausruhen. Dann kriegst du noch Bonusgegenstände durch Bounties und sowas, also du kriegst dann so Bonuspunkte, die du sammelst, die du eintauschen kannst durch Belohnungen und so, kannst dann Geld ausgeben für neue Waffen oder neue Crew, die du rekrutieren kannst oder Upgrades auf deinem Schiff und so.
Mir fällt das tatsächlich jetzt gerade auf, das ist echt ein kleiner Fortschritt zu dem ersten Teil, weil die Charaktere kriegen Erfahrungspunkte, sie kriegen aber Erfahrungspunkte nur, wenn sie tatsächlich in einem Level unterwegs sind. Und im ersten Teil war das so, das war nicht schlimm, aber so ein bisschen anstrengend, glaube ich, weil man da fühlte sich das ab und zu so an wie, okay, jetzt muss ich aber auch mal die anderen nehmen. Und hier ist das so, weil du hast halt immer einen Tag und jedes Crewmitglied kann pro Tag einmal so ein Ding machen. Und dann ist das so ein bisschen so organisch, ergibt sich das mehr oder weniger. Und es ist auch, wenn es jetzt vielleicht ein bisschen anhört, es ist keine wirkliche Open World, aber man hat so, ich glaube, man hat im Grunde genommen die Wahl, das Spiel auf 3 verschiedene Arten und Weisen zu spielen. Das eine ist, du spielst alle Level, die du findest und machst sie so lala, kriegst du genug Sterne, um die Main Story weiterzutreiben. Oder du spielst nur die nötigsten Level und spielst die sozusagen zur Perfektion, weil du kriegst so ein bisschen mehr Sterne, dann geht's halt schneller. Oder ich bin immer sehr anfällig dafür, du bist Completionist und spielst halt alle Level auf möglichst viele Sterne. Genau, und das reguliert tatsächlich auch so ein bisschen die Schwierigkeit. Ich glaube, also mal abgesehen davon, dass du die auch einstellen kannst, die Schwierigkeit, kannst du ein bisschen das regulieren, wenn du sagen, straight die Story machst, dann wird es ein bisschen schwerer, weil du nicht alle Upgrades mitnimmst, sofort. Und wenn du halt alles Completionist machst, wird es halt auch ein bisschen einfacher, weil du mehr Kram hast.
Ja, und es macht Spaß, also es hört sich so ein bisschen nach Grind an, aber fühlt sich gar nicht nach Grind an im Spiel, weil im Spiel hat es sich für mich wirklich angefühlt, dass ich da richtig Spaß dran habe, auch mal ein Level nochmal neu zu spielen, wenn ich da mehr Sterne verdienen möchte. Ja. Manchmal ist es so, wir reden jetzt irgendwie über die Struktur davon, aber die Level selber sind ja auch total cool. Also dann gibt es so Level, du musst dich da irgendwie durch Horden von Skelettrobotern arbeiten, die irgendwie neu spawnen.
Skelettroboter? Ist das etwa eine dritte Fraktion im Spiel? Tell me more, Dennis.
Ja, genau. Es gibt Skelettroboter, es gibt unterschiedliche Fraktionen, gegen die man kämpft. Diese Dieselbots sind halt sehr, sehr militärisch. Und dann gibt es so magisch angehaute Skelettroboter, die haben dann so unterschiedliche Regeln. Also dann gibt es zum Beispiel die Nahkampfskelette, durch die gehen Kugeln durch. Also quasi, wenn da mehrere Skelette in einer Reihe stehen, dann kannst du mit einem Schuss mehrere erwischen. Ja. Aber es gibt so viele davon. Das heißt, du möchtest da eher Charaktere mitnehmen, die viele Attacken machen oder attackieren können, wenn sie einen Gegner ausgeschaltet haben. Also das beeinflusst dann nochmal so, wie nimmst du mit, wer ist der effektiv? Ja. Und dann gibt es da, die stellen zum Beispiel so Totems auf, die dann dazu führen, dass neue Skelette spawnen und so. Naja, und dann hast du das, und dann hast du aber die Bonusziele, hast du ja auch gerade erwähnt, dann ist das Bonusziel vielleicht den Epic Swag zu finden, also irgendwie so eine Kiste mit einem Schatz, aber die ist versteckt ganz am anderen Ende des Levels und da musst du dich da durchkämpfen, das nehmen und dann auch noch entkommen und das ist richtig knifflig. Also ich habe die Schwierigkeit relativ hoch eingestellt.
Okay, ich habe einfach auf normal gespielt.
Ich habe die drüber genommen, weil ich war so, ich bin doch, ich kenne das doch, ich habe das doch. Das ist echt schwer. Das ist richtig schwer. Ich habe so oft also es gab so oft Level, wo nicht alle Roboter nach Hause gekommen sind. Übrigens ist nicht schlimm. Es gibt kein Permadeath oder sowas. Also
das Spiel macht auch eine Sache wirklich sehr gut. Wenn du das erste Mal stirbst, kriegst du ein Tutorial und dann sagt es so, pass auf. Das finde ich übrigens auch sehr spannend. Du kannst nicht zwischendurch abspeichern. Was du aber machen kannst, ist, du kannst, das wird dir dann angeboten, wenn du zum ersten Mal jemanden, ein Roboter stirbt, du kannst zwei Züge zurückgehen. Das ist alles. Und ich finde, das ist eine so geschickte Mischung zwischen, du musst nicht den ganzen Level nochmal spielen, aber du sollst auch nicht irgendwie sozusagen so Safe-Cheating machen. Mhm. Und es fühlt sich gut an.
Ja. Die Level sind auch recht kompakt. Also, ne, das ist jetzt nicht so, als ob man da so eine Stunde oder zwei in so einem Level sitzt, sondern das ist so 20 Minuten Mini-Ding. Also, es ist perfekt. Ich habe es auf dem Steam-Bank gespielt. Und es ist perfekt, um es kurz in die Hand zu nehmen, kurz ein Level zu spielen, fertig.
Ich habe ja meine Switch dafür wieder rausgehabt. Ich finde, es ist ein perfektes Switch-Spiel.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Also, das klang jetzt im Subtext vielleicht schon an, aber um es nochmal ganz deutlich zu sagen, dieses Floating, was den ersten Teil so geil gemacht hat, es ist wieder da. Mhm. Und es tatsächlich leidet es nicht darunter unter diesen verschiedenen Jobs. Und das funktioniert so. Die Charaktere sammeln wieder Erfahrungspunkte und es gibt maximal 5 Stufen und wann immer du willst, also entweder er hat Stufe 5 erreicht oder vorher schon, kannst du dem Charakter einfach, und das finde ich auch sehr geschickt, du musst nicht irgendwie umleveln, also wie bei D&D, wo du sagst, jetzt Levelaufstieg, ich nehme jetzt eine andere Klasse, sondern der Charakter ist immer die Klasse, welche Waffe er in die Hand hat. Mhm. Wenn du also einem Level 5 Scharfschützen einen Hammer in die Hand gibst, dann ist er jetzt ein Nahkämpfer. Und dann gibt es noch so eine Metamechanik, dass du manche Skills, die du in den Jobs freigespielt hast, also wenn ich Level 5 Scharfschütze mit dem einen Charakter bin, dann kann ich Zahnräder, das ist so eine Ingame-Ressource, ausgeben, um bestimmte Skills davon mitzunehmen. Und dann hast du, also es gibt so offensichtliche Dinge wie, je mehr Level du hast, also je mehr Jobs du hast, desto mehr Lebenspunkte haben die Charaktere und Bewegungsreichweite, für die du in der Regel auch kein zusätzliches diese Zahnräder ausgeben musst, sondern man spielt manche Sachen auch einfach frei, die gelten dann immer. Mhm. Das ist da und dann gibt es aber auch so Dinge, die miteinander kombinierbar sind. Also zum Beispiel in einem Job ist es relativ wahrscheinlich, dass du entweder eine Handgranate oder so eine kleine Pistole dabei hast, die sozusagen neben deiner Primärwaffe nochmal eine extra Attacke anbieten. Und dann gibt es aber einen anderen Job, nämlich den des Nahkämpfers, der kann auf Level 3 freispielen, dass diese Nebenwaffen kostenlos sind. Also keine Aktionen in deiner Runde kosten, sondern kostenlos. Und diese Synergien kann man sich dann so langsam erarbeiten und das ist wirklich faszinierend und macht sehr großen Spaß.
Das ist ein cleveres System, das ist richtig clever, also weil ich da auch wirklich, also da kann man wirklich Zeit reinstecken und auch Intelligenz reinstecken. Ja. Also ich hatte dann zum Beispiel, man hat am Anfang eine Scharfschützin und so einen alten alten, schnurrbärtigen
Military Dude,
ja, Roboter. Und der ist so eine Klasse, der hat so eine Uzi im Prinzip und der soll relativ nah rangehen, aber er hat dann auch nicht viele Lebenspunkte. Bei mir war das so, der wurde jedes Mal einfach in Stücke geschossen.
Wirklich?
Ja, weil ich, weiß nicht.
Ach, du hast einen Schwierigkeitsgrad
vergeschickt. Und dann war ich so, naja, aha, ich sehe aber der Nahkämpfer, wenn man so einen Nahkämpfer spielt, der schaltet frei, dass man Rüstung bekommt, wo man irgendwie einen Schaden weniger erleidet. Irgendwie für eine Attacke und so. Und dann war ich so, ja klar, dann bilde ich den in Nahkampf aus und dann kann er, dann hält er ein bisschen mehr aus. Und dann jetzt hält er ein bisschen mehr aus. Das ist super cool.
Der erste sozusagen, also was wir alle gelernt haben, ist mindestens und sehr schnell ist mindestens ein Level im Boomer, also es gibt diesen Explosivtypen, der mit so, weil der schaltet frei, dass man einen zusätzlichen Gegenstand mitnimmt.
Ja, super,
das,
genau.
Das muss man.
Übrigens, die eine Sache, die ich auch erstaunlich fand, war in im ersten SteamWorld heißt, war es eine relativ lineare Story. Ja. Du schaltest an bestimmten Punkten bestimmte Charaktere frei, die du dann benutzen sollst. Das war dann fast wie so ein bisschen so Puzzle. Ah, du schaltest den Schrotflinten-Charakter frei, der sich viel bewegen kann.
Ja.
Im nächsten Level geht es darum, sich schnell zu bewegen und mit der Schrotflinte Leuten umzuschießen. Hier ist es so, du fängst dann mit deinen zwei Charakteren, Scharfschützen und Military Dude, und dann gehst du in die Taverne und dann gibt es, dann stehen da Charaktere rum, die du anheuern kannst. Aber es sind nicht immer dieselben Charaktere.
Ja.
Das verändert, ich dachte zuerst, ja, das sind halt die Charaktere, die man anheuert. Nein, es kommen unterschiedliche Charaktere. Und die Charaktere, die du angeheuert hast, naja, die bleiben dann halt auch. Ich hatte den Tiefseetaucher-Roboter. Der hat so einen Kopf wie eine Taucherglocke, ist ein Ingenieur mit einer Pistole und er kann so einen Eldritch Beam schießen, der super viel Schaden macht. Fand ich sehr, sehr cool. Und dann hatte ich noch so eine Raketenwerferfrau.
Ja, ich habe den Namen vergessen.
Aber die fand ich nicht so toll. Eine
gute Sache, die, also wo man bestimmt drüber streiten kann, ich aber sehr angenehm fand, ich glaube, im ersten Teil war es so, dass du nicht alle freischalten konntest, sondern man dann im nächsten Teil irgendwie an bestimmten Stellen aussuchen musstest, nämlich den oder den. Und hier ist es so, am Ende hast du alle.
Ah, okay.
Also man muss sich keine Sorgen. Und ich finde, das ist ein kleiner Spoiler, aber ich finde das sehr erleichternd sozusagen, dass du kannst sozusagen in der Hinsicht nichts falsch machen, du hast nur später Zugriff.
Ja. Wo ich noch nicht so ganz weiß, weil ich bin auch noch nicht so weit wie du, glaube ich. Ich bin gekommen bis zur dritten Welt, bis nach Arktika.
Mhm.
Und da hatte ich das Gefühl, das ist aber auch immer so bei dem Spiel, dass es immer am Beginn von diesen Welten einen ziemlich fiesen Schwierigkeitsanstieg gibt, weil du kommst immer an und dann sind deine Waffen immer ein bisschen zu schwach für das neue Gebiet. Und du bist vielleicht noch nicht so aufgelevelt und dann ist es erstmal richtig schwer und dann wird's besser über die Zeit. Und da jetzt bei dieser dritten Arktika-Welt, da war ich dann bei so ein paar Leveln frustriert und war so, ach Mensch, das ist jetzt mal ein bisschen zu schwer, weil ich kann auch die Schwierigkeit runterstellen.
Hatte ich nicht auf Default. Es war immer so, dass ich das Gefühl hatte, okay, am Anfang dieses Level wird, also es wird schon, ich hatte schon das Gefühl, es wird deutlich schwerer, aber es ist immer machbarer. Also ich hab das Gefühl, am Anfang musst du immer genauer gucken, wen nimmst du denn jetzt mit? Und arbeitet der vielleicht doch nochmal in seinem Hauptjob, weil er da sozusagen einfach mehr kann. Was übrigens interessant ist, wenn du dich entscheidest, in deinem Hauptjob zu arbeiten, dann ist es nicht so, dass du die Erfahrungspunkte verschenkst, sondern du sparst die quasi an. Und das nächste Mal, wenn du in einem neuen Job unterwegs bist und den Level überstehst, dann werden dir alle diese Punkte, die du angespart hast, darauf angerechnet. Also du kannst quasi mit deinem Hauptjob irgendwie los den Erfahrungspunkte sammeln und dann plötzlich Stufe 4 Boomer sein.
Wow.
Ich glaube, da müsste man sehr lange sparen, aber so das geht. Also ich fand es schon.
Das ist ein cooles System. Also ich war auch überrascht, weil ich hatte wirklich am Anfang ein bisschen Sorge über dieses Spiel, weil ich dachte, zu viele Systeme, zu kompliziert. 9 Jahre her, dass es irgendwie das letzte rauskam. Vielleicht hatte sich dann nicht mehr so gut gehalten. So, vielleicht ist es jetzt 9 Jahre später nicht so toll. Und die ersten Kritiken, die ich so dazu gelesen habe, waren auch so ein bisschen so von wegen, es ist zu lang, es ist zu komplex.
Du bist zu lang und zu komplex.
Oder? Das ist so schön.
Ja, es ist. Und ich gucke jetzt auf die Uhr und sage, wir kommen jetzt zum Schluss.
Ja.
Weil es, also man kann wirklich, es ist ein gutes Spiel, wenn ihr auch nur ein kleines Fable für Taktik, rundenbasierte, go for it.
Absolut.
Man kann einfach wirklich nichts falsch machen. Und Und ich frage mich immer sozusagen, ist das, ob das so, was ich jetzt gleich noch sagen werde, so eine Plattitüde ist oder ob das wichtig ist. Mir ist an der Stelle aufgefallen, dass ich mittlerweile finde, wenn man auch mobil spielt, also auf Smartphones, dann ist, da gibt es ja ein Genre, das ist komplett kaputt, das ist Tower Defense. Und es gibt ein anderes Genre, das ist dafür auch anfällig. Das ist nämlich halt tatsächlich rundenbasierte Strategie für diese Free-to-Play-Dinger. Also wenn du zum Beispiel einen beliebigen Games Workshop-Titel, also Games Workshop-Lizenztitel anguckst, der rundenbasierte Strategie ist, dann hast du halt dieses Free-to-Play-In-A-Purchase und es ist mega fürchterlich. Und es ist halt komisch, das zu sagen, aber ich finde, weil wir leben halt einfach in der Zeit, wo es so ist, ich finde das einen total guten Move, dass das einfach ein Spiel ist. Es gab neulich so ein Video, wo jemand gesagt hat, wie Baldur's Gate 3 und Elden Ring sozusagen eigentlich zeigen, wie man auch gut Computerspiele machen kann, nämlich ohne 1000 DLCs, ohne irgendwie Kosmetik, In-App-Purchase, bla bla bla. Und das ist wirklich wieder so ein schönes Beispiel. Das ist halt so ein Komplettpaket. Das ist halt einfach so ein Spiel, das man kauft und dann ist das halt gut.
Ja.
Und der einzige Grund, warum ich nicht durchgespielt habe, ist, ich bin jetzt an einem Level angekommen, wo man wirklich drüber nachdenken muss, wen nimmt man mit welcher Bewaffnung und welchen Extragegenständen. Und boy, das ist, also ich weiß, dass es machbar ist,
ja.
Aber ich bin so ein bisschen, da muss ich mir mal Zeit für nehmen.
Ja, geil. Ah, was? Wie, ich bin wirklich, also ich bin so froh, dass es ein schönes Spiel geworden ist, weil ich hatte wirklich in meinem Herzen Angst um dich. Ja, was passiert, wenn das rauskommt und dich enttäuscht? Und ich war so, ich hätte das nicht ausgehalten.
Ich fände
das
einfach auch zu traurig. Ich hätte aufgehört, Videospiele zu spielen für immer.
Deswegen danke, dass das nicht passiert ist.
Was ich aber auch gedacht habe, wenn ihr jetzt total feier für die Idee seid, aber SteamWorld heißt nicht kennt, spielt ruhig den ersten Teil erst. Weil der ist, ich glaube, der ist trotzdem noch gut.
Absolut.
Und der ist wahrscheinlich jetzt irgendwie für einen Fünfer, ich habe nicht geguckt, aber der ist wahrscheinlich sehr günstig zu haben, eben auch auf mobil verfügbar, wo die Spiele ja eh immer ein bisschen günstig sind. Spielt den, der wird immer noch gut sein und dann spielt zwei, weil der ist dann einfach noch geiler.
Ja, okay. Ja, geil, okay.
Gut, dann würde ich jetzt sagen Breach.
Breach.
Es gibt ein Spiel, das ist sozusagen in meiner Presse-PR-Inbox aufgetaucht und hat so, das klingt interessant, das kann aber auch maximaler Schrott sein. Tactical Breach Wizards. Ein Spiel, das für mich also drei Möglichkeiten hatte. Mhm. A, es ist so ein Indie-Artsy-Gag, der aber dann unspielbar ist, also Zauberer, die wie Militäreinsatzkräfte funktionieren. B, es ist einfach nur Schrott. Oder C, es ist sehr witzig und sehr gut zu spielen. Und dann, ich gebe gleich ab, sozusagen, es ist ein Spiel, was du gespielt hast. Ich habe nur kurz reingeguckt und lebe gerade in stressigen, anstrengenden Zeiten und musste außerdem natürlich SteamWorld Heist 2 spielen. Deswegen habe ich es sehr schnell wieder weggelegt. Nicht, weil es mich gelangweilt hat, sondern weil ich dachte so, wenn du jetzt sehr viel weiter als den Prolog und die erste Geschichte spielst, dann wirst du wahrscheinlich drauf hängen bleiben.
Oh ja.
Tactical Breach Wizard. Tell us more, Dennis Kugel.
Es ist eines der besten Spiele, die ich dieses Jahr gespielt habe.
Wait. Besser als SteamWorld Heist 2?
Ja. What? Für mich persönlich ja, aber es ist gerade so ein bisschen krass, weil ich hab SteamWorld Heist 2, Tactical Breach Wizards, zwei rundenbasierte Spiele, ich erzähle gleich die Mechanik, die so einen ähnlichen Teil des so Gehirns bedienen, und so des Pleasure-Zentrums.
Ja.
Und wo ich einfach nur so, das ist super, das möchte ich spielen, jetzt das möchte ich spielen, beides möchte ich spielen, okay. Das ist so krass. Aber Tactical Breach Wizards ist fantastisch. Okay, also was ist es? Es ist ein rundenbasiertes Taktik-Puzzlespiel. Es ist mehr ein Puzzlespiel als SteamWorld Heist. SteamWorld Heist ist mehr so ein XCOM-Taktik-Kampfspiel. Das ist mehr so ein Puzzlespiel. Es geht um Zauberer, die aber gleichzeitig so Special Forces SWAT-Einheiten sind.
Ja.
Das ist eine lustige und bizarre Idee, die auch in keinem Punkt des Spiels wirklich erklärt wird, warum das so ist, aber es ist so.
Aber weißt du, woran mich das dann sehr schnell erinnert hat? Und das Spiel sagt das nie.
Mhm.
Und zumindest in dem Teil, den ich gehört habe, ist das sozusagen, du bist halt ein Tactical Breach Wizard, wie du gerade gesagt hast, du brichst halt am Anfang so eine Polizeistation ein, machst halt so Tactical Breach Sachen und bist halt auch ein Wizard. Aber das ist eigentlich die Quintessenz von Shadowrun?
Ja, stimmt.
Oder?
Ja, ja, es ist,
das ist so, das sagt niemand,
ja.
Aber wenn man so drüber nachdenkt, so, wait a minute.
Das stimmt.
Das ist doch diese Science-Fiction-Welt, ja, die man vielleicht mit kennt Fantasy, und liebt, ja. Mit Fantasy, ja. Und dann ist es aber so militärisch angehaucht oder so.
Genau, ist es, absolut. Ja, wow, daran habe ich nicht gedacht. Aber genau, es ist im Prinzip so, dass du ein Team hast aus eins bis mehreren ZauberInnen, die unterschiedliche Fähigkeiten haben. Jeder Level beginnt gleich, die stehen vor einer Tür, ne, links, rechts von der Tür, wie so eine SWAT-Einheit. Und dann, und bevor sie die Tür aufbrechen, plaudern sie zusammen.
Und das ist gar geil.
Und es ist immer lustig. Es ist halt so ein bisschen so Action-Movie-Klischees, so, ne, wie man halt so einen Action-Film kennt, bevor die Helden in die Basis der Bad Guys einbringen, reißen sie noch so kernige Sprüche. Aber hier sind sie.
Wir haben gar nicht über die Story von SteamWorld Heist 2 gesprochen. Egal.
Egal. Und es gibt Roboter, es gibt böse Roboter, it's fine. Und
hör auf, sonst muss ich noch Dinge sagen.
Okay. Und naja, genau, und dann dann gibt es so einen kleinen Dialog, man kann manchmal Dinge auswählen, dann kann man so Späße miteinander machen, man kann so miteinander rumwitzeln.
Aber Dialog, es wird auch so deep, oder?
Es wird auch schon ein bisschen deeper, ja.
Also zumindest jetzt bei dem, ich habe wie gesagt ja nur die ersten, die, ich glaube den Prolog und dann die erste Mission gespielt, und die waren schon so, wo man sagte, uff. Den geht's aber nicht so gut, glaube ich, gerade.
Nee, genau. Es gibt, die Haupthelden sind Zan, der Navy Seer. Der ist quasi er kann in die Zukunft sehen, aber nur eine Sekunde. Das ist super, für wenn man eine Tür aufbricht und erraten möchte, was gleich passiert. Ja. Aber für alles andere ist es ziemlicher Schrott. Das ist der eine Held. Und die andere Heldin vom Anfang an ist Jen, die Storm Witch. Die klingt natürlich total toll, als ob sie irgendwie mit Blitzen rumschießen kann. Kann sie auch. Was passiert ist, sie ist nicht eine super mächtige Stormwitch, deswegen, was sie macht, ist Leute schubsen. Und
was sehr wichtig ist in dem Spiel.
Was sehr, sehr wichtig ist, genau. Und die sind beide, also der eine, Zan, hat schreckliche, ist quasi traumatisiert durch einen Auftrag, der vor vielen Jahren fehlgeschlagen ist.
Das ist der Prolog, den
man spielt. Das ist der Prolog. Und Jen ist einfach eine unsichere Zauberin, die gerade kein Geld hat. Und
mir fällt jetzt einfach auf zu sagen, wie all diese Dinge, aber immer auch die Spielmechanik sind. Ne? Dieses eine Sekunde in die Zukunft erklärt dann, warum du zurückspulen kannst.
Yes, wenn genau.
Du triffst die Entscheidung pro Level. Mhm. Und dann kannst du dem Spiel sagen, zeig mal, wie das enden würde. Mhm. Und wenn es dann doof ist, kannst du wieder zurücknehmen.
Genau, das ist nämlich so die Kernspielmechanik. Irgendwann ist die Plauderei zu Ende. Du klickst auf Breach, die knallen die Tür auf, stürmen in den Raum. Da stehen dann aus so einer isometrischen
Perspektive. Sie malen eine magische Breach-Rune auf die Tür und dann zerplatzt sie. Von dem kurzen Ding, das ich gespielt habe, habe ich den Eindruck erhalten, diese Faszination funktioniert auch, weil die sich wirklich im Detail überlegt haben, was ein Tactical Breach Wizard ist.
Ja, es ist super. Sie sind natürlich auch behangen mit Equipment, mit magischem Equipment so. Ne? Sie
und
sehen
Handgranaten.
Halt, und Handgranaten, die dann aber, die so Sturmgranaten sind, die Leute rumschubsen zum Beispiel. Und ja genau, und die das Sturmgewehr von Zan, dem Navy Seer, ist einfach ein Zauberstab, der in so einer Gewehrhalterung drinsteckt. Das ist super lustig. Naja, okay, dann stirbt man rein in den Raum, da stehen unterschiedliche Gegner und du siehst, was die Gegner machen werden. Also dann siehst du, der Polizist schießt auf mich, der Polizist mit dem Schild wird auf Jen zustürmen und sie gegen die Wand schubsen. Und dann hast du pro Runde immer eine Bewegung und eine Aktion. Und dann hast du so eine Liste aus Aktionen, die du ausführen kannst. Das ist dann so ein bisschen wie bei SteamWorld Heist, was du so machen kannst. Zan, der Navy Seer, kann zum Beispiel schießen mit seinem Zauberstab, oder er könnte so ein Overwatch-Ding machen, dass er auf eine Stelle auf der Karte zielt, wenn da jemand reinrennt, dann schießt er einen starken Schuss und knallt den ab. Oder die Stormwitch Jen könnte jemanden schubsen, meistens aus einem Fenster raus. Das ist die zentrale
Defenestration,
die zentrale Mechanik im Spiel, Leute aus Fenstern rausschubsen. Denen passiert dann übrigens nichts. Sie, wenn man dann aus dem Level rauskommt, sieht man, die sind dann in so einer Blase gefangen, die sterben nicht.
Weil Jen ein Featherfall-Zauber oder sowas, das sagt sie an irgendeiner Stelle am Anfang.
Genau.
Die eine Mechanik, wo ich mich gefragt habe, funktioniert das gut, ist, das sind ja Zauberer. Mhm. Das heißt, die haben sozusagen ihre Standardfähigkeiten, aber auch die Special-Fähigkeiten, die kosten aber Mana. Mhm. Und Mana wiederum hat man sehr wenig, zumindest am Anfang, und kann man dann erlangen, indem man meistens Computer anmacht, which is okay.
Ja.
Und da habe ich mich aber gefragt, heißt das, man hat im Prinzip irgendwie immer nur so ein, zwei Anwendungen von den Special Moves, muss das sehr genau planen und ist das hier ein bisschen nervig oder geht sich das gut aus?
Ja, also das ist halt so das Puzzlige daran, genau. Du kannst meistens nicht endlos irgendwie Mana rumballern, sondern du hast eine begrenzte Anzahl. Es ist meistens genug da, um alles Mögliche zu machen. Aber die Level sind auch sehr, sehr kurz. Also die Level sind wirklich immer so einzelne Räume, in die man reingeht. Und es ist immer quasi so eine Herausforderung. Mehrere,
ne? Also du hast, und dann du kommt hast einen, Raum, einen Raum und dann bist du fertig, dann kommt der nächste.
Genau. Und das ist so. Und dann eine Welt, ein größeres Level sind dann immer mehr Räume hintereinander. Und
so 4, 5 oder 20?
So 4, 5, ja. Und das, genau, das erzählt dann die Geschichte weiter und so, und das, da passieren dann Dinge. Und deswegen, das ist halt nicht so ein Taktikding, wo du halt viele Ressourcen hast, die du verbrauchen kannst, sondern es ist wirklich recht begrenzt. Ja. Aber es hat sich nie so angefühlt von wegen, ah, jetzt ist das aber nervig, weil ich ganz, ganz genau überlegen muss. Das ist nämlich das absolut Geniale am Design daran. Es ist ein Puzzlespiel,
ja,
aber es ist kein Puzzlespiel mit einer festen Lösung,
ja,
sondern du hast sogar später im Spiel so Auflevel-Momente, wo du die Fähigkeiten verändern kannst und dich quasi für bestimmte Fähigkeiten entscheidest und dann eben gegen andere Fähigkeiten. Zum Beispiel kann man mit Jen dann machen, dass man eine Zusatzbonusbewegung ausführen kann, wenn man jemanden geschubst hat.
Mhm.
Und dann ist das so, du kannst das auswählen, du könntest aber was anderes auswählen. Und die Level bleiben trotzdem alle irgendwie lösbar, ja, weil man macht was und dann ermöglicht es eben neue Möglichkeiten, dieses Level zu beenden und eben die andere Fähigkeit was ganz anderes. Und das funktioniert aber trotzdem alles irgendwie. Das ist total erstaunlich.
Ich glaube, es war eine gute Idee, dass ich nicht weitergespielt habe, weil sonst die noch weniger geschlafen wahrscheinlich.
Hey, absolut. Und das Erstaunliche daran ist, wie viel da drin steckt. Ich hatte am Anfang so das Gefühl, wow, das macht total viel Spaß. Und oh mein Gott, ich spiele das so schnell weg, weil diese Level dauern auch nicht lange. Yeah. Und ich hatte dann Angst, oh Gott, das Spiel ist gleich vorbei. Und dann ist es weg. Dann habe ich es weggespielt, oh Gott. Und dann wollte ich es irgendwie so, ich wollte es genießen. Ich wollte es genießen wie so ein
Dann hast du gestreckt, indem du ein bisschen SteamWorld heißt 2 gespielt.
Ja, genau.
Und wie viel Playtime hat das denn?
Ich glaube so, ich bin nicht ganz durch, ich habe inzwischen so 10 Stunden gespielt und das hat so, ich habe so 15, aber es gibt so ganz, ganz viel optionale Level, es gibt so ganz, ganz viel Challenge-Level und das ist nämlich auch nochmal was Witziges, jedes Level hat dann noch so Bonusziele, die du erfüllen musst für jeden Charakter und das ist dann so ganz unterschiedlich, witzigerweise ist es irgendwie auch sehr basierend auf den Persönlichkeiten der Figuren, also zum Beispiel bei der Stormwitch ist es mal so, die möchte alle Level möglichst schnell beenden. Dann gibt es halt irgendwie den Bonuspunkt, wenn du, weiß nicht, in einer Runde alles fertig machst, nicht in 5. Und der Navy Seer, der möchte immer seine Freunde beschützen, da ist es dann so, da kriegt man diesen Bonuspunkt, wenn zum Beispiel niemand Schaden erleidet hat. Und alles, was diese Bonuspunkte machen, ist, sie schalten Outfits frei.
Auch ein wichtiger Punkt, den wir bei SteamWorld Heist 2 vergessen haben. Man kann Hüte sammeln.
Man kann Hüte sammeln, indem man sie vom Kopf schießt und dann muss man sie aussammeln. Das ist super. Hier ist es so, ja, du erfüllst diese Bonusziele und dann kannst du ein Outfit anziehen. Das hat spielerisch gar keine Auswirkung. Ja. Und sie sagen es dir so von wegen, ja, das ist halt für die Leute, für die quasi die Level schon zu einfach sind, die sich halt eine Zusatzherausforderung suchen. Mach das, wenn du Bock hast und mach's nicht, wenn nicht.
Ja.
Ich habe da auch Bock drauf, weil ich dann denke, weil das dann noch so eine Puzzle-Komponente einführt, so von wegen, wie schaffe ich das?
Das wäre wirklich so Doku.
Genau, wie schaffe ich das in einer Runde wirklich, das alles zu machen? Aha, wenn ich das so. Und man kann endlos lange rumprobieren, weil du kannst jemanden hinschicken, dann kannst du das nochmal zurückspulen, dann kannst du das nochmal anders probieren. Also das ist nicht so, dass man da total überrascht wird.
Ja.
Es ist absolut genial. Es ist absolut genial. Und ich dachte dann, okay, man hat es dann irgendwann alles gesehen und dann wird es nochmal wiederholt. Aber das Geniale ist halt, es gibt so viele Level und es gibt in so vielen Leveln neue Elemente, die eingeführt werden. Dann gibt's mal Level mit Verbündeten. Ja. Dann kommen immer wieder neue Charaktere hinzu. Temporär, manche bleiben auch. Dann gibt's unterschiedliche Ziele, unterschiedliche Gegner, die unterschiedlich miteinander interagieren. Leute, die zum Alarm laufen oder dich vergiften oder irgendwelche Flächenangriffe machen. Also, das ist super, super viel so Puzzle-Design-mäßig, was da reingeworfen wird. Und das ist total beeindruckend. Und die Story ist cool.
Ich hätte jetzt echt so Bock auf so ein EntwicklerInnen-Interview im Sinne von, habt ihr so ein Rätselspiel, wo man Sachen rumschiebt, gemacht und dann euch eine Geschichte dazu ausgedacht? Ja. Oder war zuerst der Tactical Breach
Wizard? Ich glaube, zuerst war Tactical Breach Wizard. Dahinter steckt übrigens Tom Francis und Suspicious Developments.
Aber der hat es nicht alleine gemacht,
oder? Nee, genau. Das ist ein kleines Team. Und das ist ganz interessant, weil das geht auch deep in Indie-Fresse-History rein. weil das erste Spiel von Tom Francis kam 2013 raus, Gunpoint.
Das sagt mir irgendwas.
Und wir haben darüber in der Super-Level-Ära von Indie-Fresse haben wir darüber gesprochen. Das war so eines der ersten Spiele, über die wir damals gesprochen haben. Das ist ein Spiel, also ein Side-Scroller-Spiel.
Ist das mit dem Detektiv, mit dem Hut?
Dem Detektiv,
der in Gebäude einbricht?
In Gebäude einbricht und dann Drähte rewired, um Alarmanlagen auszuschalten und
that
hüpfen
makes
kann.
So much sense.
Ja, auch da geht es viel darum, Leute aus Fenstern zu schmeißen.
Und der Vibe ist tatsächlich erstaunlich.
Ja.
Also so auf so einer Meter, krass.
Ja, dann haben sie noch ein anderes gemacht, dann haben sie so ein Weltraumspiel gemacht, wo man Leute aus Weltraum, also Raumschiffen rauswirft.
Aus Fenstern.
Aus Fenstern, Raumschiffen rauswirft, Heat, Signature. Ja, nee, und dann, genau, Tom Francis ist so ein ehemaliger Spielejournalist, also ehemaliger Kritiker, der sich das irgendwie selber drauf geschafft hat, Spiele zu machen und dann eine Inspiration für uns alle.
Ich wollte gerade sagen, der führt fast schon zum nächsten Thema.
Ja, stimmt. Und ja, also ich weiß nicht, ich liebe es so sehr und es ist so cool und ich bin immer noch nicht durch. Ich bin so an Stellen, wo die Spielmechaniken anfangen, irgendwie so ein bisschen Meta zu werden und wo die in die Geschichte einfließen und das ist erstaunlich viel drin.
Ja.
Und ich liebe es total. Es ist fantastisch.
Ich möchte an dieser Stelle aufhören, drüber zu reden, weil ich dann sofort ausmache und sage so, fuck the shit, niemand braucht Erwerbsarbeit, meine Familie kommt alleine klar, ich muss jetzt die Ruhepausen, die ich von SeaWorld Heist 2 brauche, mit Tactical Breach Wizard auffüllen.
Absolut.
Alles andere macht überhaupt gar keinen Sinn.
Überhaupt keinen Sinn. Ja, ich glaube, das Einzige, was ich darüber sagen kann, was ich nervig finde, ist, dass es nicht gut auf dem Steam Deck funktioniert und aber im Gegenzug, es ist so ein Maus und Tastaturspiel.
Ne? Ja.
Und im Gegenzug, das eine, was ich noch erwähnen wollte.
Okay.
Das eine, was ich noch erwähnen wollte. Es ist ja ein Spiel über so SWAT-Teams.
Ja.
Und das ist ein Genre, das es gibt mit ne, so Realwaffen und so wirklich Militärmachismo und so weiter und so fort.
Ja.
Ich habe im Newsletter über ein solches Spiel geschrieben, Intravenous 2. Auch ganz cool. Aber ich habe mich bei diesen Spielen immer so ein bisschen unangenehm gefühlt, weil ich so ein bisschen immer mehr Fremde mit so irgendwie Militär abfeiern und irgendwie Polizei abfeiern und irgendwie, also vor allem so Spezialeinsatzkräfte irgendwie cool zu finden und so, weil das ist oft nicht cool, was die machen.
Ja.
Und trotzdem gibt es dieses Genre und das läuft unter diesem Begriff Tacticool. So, weil es ist halt cool. Die sehen halt cool aus und es ist cool, dass da irgendwie so Gadgets an Waffen dran gehen. Das ist cool. Und das Tactical Breach Wizard liefert mir genau dieses Gefühl, so, das sind diese genialen Leute, die breachen die Tür, die schalten alle irgendwie in einer Runde aus und so. Aber ohne, dass ich mich dabei komisch fühle, weil es sind Zauberer in einer fiktiven Welt mit einer 80er-Jahre, 90er-Jahre Actionfilm-Story mit Verschwörungen und so weiter und so fort. Niemand stirbt, weil sie niemanden umbringen. Und ich fühle mich nicht schlecht dabei und das ist trotzdem cool.
Ist das so? Die Leute, die man nicht aus Fenstern schießt, die sind dann auch
nicht
tot?
Nee, die sind bewusstlos.
Okay.
Ja, niemand
stirbt. Das ist cool.
Ja.
Aber kommentieren die das sonst noch irgendwie?
Dass das...
Ja, also dass es halt eigentlich komisch ist im Military Style, weil SteamWorld heißt 2. Ist schon sozusagen also sehr augenzwinkernd und sehr disneyhaft und so. Das ist aber auch schon Kapitalismuskritik. Und gegen Profitgier und Raubgier und Klimakatastrophe, ist alles drin.
Absolut, das Spiel, also die Geschichte von Tactical Breach Wizards fängt lustig an und dann geht es irgendwann auch um den militärindustriellen Komplex und um Privatmilitär und um so Sachen. Es wird durchaus ganz ernst. Ja, es gibt so eine Rebellion gegen eine rechtsextreme religiöse Regierung und so. Es kann schon was.
Okay,
naja.
Sehr gut. Na dann, also spielt das.
Spielt das.
Spielt das andere auch.
Spielt beides. Keine Zeit mehr für irgendwas anderes. Ja, eine gute Zeit.
So, die eine Sache, bevor ich das spiele, die ich noch sagen wollte, ist, ich war auf der Gamescom.
Du warst auf der Gamescom.
Ich war auf der Gamescom, genau. Und ich habe für Breitband bei Deutschlandfunk Kultur, war ich dieses Jahr so, Leute, ich würde ungern sozusagen, ich gehe hin und gucke, was geil ist, sondern ich würde über Folgendes sprechen wollen. Cozy Games.
Cozy Games.
Haben wir, glaube ich, hier ab und zu auch schon erwähnt.
Haben
oder?
Wir hier immer mal wieder erzählt. Es ist eigentlich, also ich finde es ein super, super Thema. Ich fand das Gespräch auch echt interessant. Kann man sehr gut nachhören. Und ich finde es spannend, weil das irgendwie das eine Genre ist, was ich zum Beispiel immer auf TikTok sehe.
Mhm.
Leute lieben irgendwie, hier sind neue Cozy Games für euch.
Das sagt natürlich nicht so viel über TikTok, sondern viel über deine. ja, mit deinem Algorithmus.
Das ist komisch, weil ich Cozy Games gar nicht so toll finde.
Das ist total interessant. Meine Motivation, ja, das als Thema zu machen, war, ich habe, ne, also ich bespreche ja im Deutschlandfunk Kultur Videospiele, mhm, und ab und zu mache ich so Rückversicherungen, frage ich bei Kollegen nach, mhm, wie findet ihr das, über dieses Spiel zu sprechen. Zum Beispiel habe ich neulich Tavern Talk, mhm, eine Visual Novel, über die wir auch schon gesprochen, mhm, haben, oder im Newsletter stand, egal, aber sie kam vor. Mhm. Habe ich so Kollegen, zum Beispiel meinen Kollegen Dennis Kogel, mhm, und auch meinen anderen Kollegen Rainer Siegel, so, da habe ich es so erzählt und die so, also es war im Chat, aber ich habe das Augenrollen. Another cozy game.
Ja.
Braucht's das wirklich?
Ja, so? Ja, ja.
Das fand ich insofern interessant, dass das für mich dieses Ding ist, das ist ein Genre, ist für mich erst so im letzten Jahr oder letzten zwei Jahren aufgekommen. Mhm. Ja, also Dredge ist ein so ein Beispiel, so eine ganz seltsame Mischung aus Gemütlichkeit und Cthulhu-Horror. Und das andere, wie war das mit dieser Sushi-Bar, wo die Sushi-Bar
Dave blieb? The Diver.
Dave the Diver sozusagen, das so der Godfather auf dieses ganze Ding ist Stardew Valley. So, du hast eine Farm, kannst da Dinge anbauen, musst aber nicht, kannst auch mit Leuten reden und so. Und ich wollte das also A machen, weil ich es mal spannend fand, wie ist es eigentlich, auf die Gamescom zu gehen und nicht einfach zu gucken, sondern dir vorher ein Thema zu suchen und dann darüber zu reden. Und dann wollte ich auch wissen, Cozy Games, was ist das? Was ist das eigentlich so? Also das ist jetzt so ein gewachsener Begriff. Hm? Und ich habe für mich eine sehr befriedigende Antwort gefunden. Das kann man in dem Breitbandbeitrag, geht den Breitbandbeitrag hören, kehrt dann hier zurück. Und ganz kurz zusammengefasst, das ist gemütlich und stress dich nicht. Das heißt aber nicht, es gibt keine Herausforderung, sondern du holst dir die Herausforderung, wenn du willst. Mhm. Und du kannst in der Spielwelt da sein, ohne Spielmechanik bedienen zu müssen. Das sind so die Kernthesen. Und ich habe dann noch, deswegen bin ich heute hier damit, ich habe dann noch so zwei Sachen gehabt, die im Radio hat man immer zu wenig Zeit. Die, das ist jetzt quasi, also hört das und kommt hierher und wenn ihr das zusammenhört, dann ist es sozusagen so eine Art Director's Cut. Das eine Ding ist, dass ich wissen wollte, ist, wenn so Dinge aufkommen in der Spielewelt, ist ja so die Frage, ist das dann so ein Marketing-Ding? Also zum Beispiel, warum ich auf die Idee gekommen ist auch, ich hatte in meiner Presse-Inbox hatte ich so ein Spiel, das ist ein Cozy Game mit, also ein Survival Game. Das Cozy ist nicht so, wait a minute, Survival Games, totaler Stress, du musst dich vor Monstern schützen und dann musst du Essen besorgen oder what the fuck ist das? Aloft, finde ich sehr spannend, mhm, wenn das rauskommt, ist ein Spiel, was ein Survival Game ist, aber was auch cozy ist, weil eben genau das gut gemacht wird, du kannst halt da in deinem Haus rumbauen und das schön machen und dann, wenn du willst, kannst du Herausforderungen spielen, musst aber nicht, kannst auch einfach dein Haus weiter schön machen. Und dann war aber so, ist das vielleicht eine Blase? Also ist das so ein Cozy Games in den letzten Jahren bekannt geworden, ist jetzt auf TikTok berühmt, mhm, wird das so eine Marketingblase? Und da habe ich zum Beispiel Aurelien von Humble Reads befragt, der mir seinen Nachnamen nicht gesagt hat, den ich aber recherchiert habe. Aurelien Condomines, Französisch, ich kann kein Französisch, ich habe den Namen wahrscheinlich total gebatschert. Und er hat dazu Folgendes gesagt.
Blase, ich glaube nicht, dass das eine Blase ist. Dass das was mit Marketing zu tun hat, das ist ganz klar. Game Dev ist ein Business und Marketing ist da ganz wichtig. Und was jetzt mit Wholesome Games passiert, Wholesome Games ist ja auch der Name von einem, wie soll man das sagen, einer nicht eine Lobby, aber es gibt's ja Wholesome Games jetzt und die machen Marketing. Die haben jetzt auch ihre eigenen Spiele, sagen wir mal, fast als Publisher. Und das klappt ganz gut und da gibt's ganz viele TikTok-Konten, da gibt's Instagram-Konten, da gibt's was auch immer und das hat alles mit Marketing zu tun. Marketing funktioniert auch nur, weil es Spieler gibt, die das interessiert. Dass es eine Blase ist, glaube ich nicht, weil die Spieler, die sind ja da. Die werden ja nicht verschwinden. Und ja, also ich glaube, das geht jetzt weiter damit. Und es wird ein Genre, genau wie Battle Royale, also vielleicht nicht wie Battle Royale, aber wie strategische Spiele oder wie Kampfspiele, Actionspiele, Adventure-Spiele, Exploration-Spiele. Da gibt es jetzt auch diesen Genre Cozy Games oder Cute Games. Das gehört jetzt dazu.
Und das ist natürlich sozusagen, das ist jemand, der damit auch sein Geld verdient. Aber ich fand es so ein bisschen versöhnlich, weil natürlich alles, was berühmt wird, wird dann auch sozusagen irgendwann wirtschaftlich getrieben. Aber die Hauptnachricht ist, es gibt sowohl EntwicklerInnen, die sagen, ich möchte jetzt eigentlich sozusagen nicht mehr höher, schneller weitermachen. Und es gibt SpielerInnen, die sagen, ich will eigentlich nicht nur irgendwie Git, Gut und Highscore machen. Aber es wird natürlich sozusagen auch eine wirtschaftliche Auswertung dieses Dings so ein bisschen stattfinden.
Ja, ich bin immer so ambivalent bei diesem Thema Cozy Games, weil ich möchte das schön finden, ja. Aber ich fremdel oft mit den Spielen selber, weil also das, was du gesagt hast, von wegen man muss sich die Herausforderung selber suchen und sowas, das finde ich ja löblich. Also und ich finde zum Beispiel sowas wie Stardew Valley ist ein geniales Spiel und das ist auch kein einfaches Spiel. Das ist ein Spiel, was ziemlich herausfordernd ist, also anders
sein kann.
Und was halt, ja, genau, wo du halt, ne, du musst halt dieses Gemüse anbauen, so, okay, du musst das alles nicht machen, du kannst auch einfach nur rumlaufen. Aber es ist dann so, ich kann auch in Elden Ring über die Wiese laufen und keine Gegner bekämpfen.
Ja, nicht so wirklich, ne, weil, das ist tatsächlich ein interessanter Punkt, weil das ist der Punkt, den ich am spannendsten finde, den wir auch nicht diskutiert haben, bei Deutschlandfunk Kultur. Open World Games, da könntest du es auch drauf leben. Aber ich glaube, das wirkt auf den ersten Blick so, das stimmt aber nicht, weil du musst bei den meisten Open-World-Games, bevor du dich frei in der Open-World bewegen kannst, musst du erstmal überlebensfähig sein. Ne? Also Fallout, Elden Ring und so weiter und so fort. Und der Bereich sozusagen, wo du bei Elden Ring rumlaufen kannst, ohne zu sterben, ist, glaube ich, relativ übersichtlich.
Ja, ja. Genau. Ich meinte auch wirklich nur das Anfangsplateau.
Ach so, okay.
Da kannst du dann über die Wiese laufen. Nee, aber das stimmt. Ich fand das auch wirklich einleuchtend. Du hast ja auch mit einem Psychologen gesprochen. Benjamin Strobel. Der Games-Psychologe auf
Social Media.
Auf Social Media, genau. Ich fand das total einleuchtend, was er dann erzählt hat, dass es einen Unterschied macht, ob die Herausforderung zu dir kommt, weil du bist in Breath of the Wild oder sowas unterwegs und dann wirst du von einem Bokoblin angegriffen oder ob du in Stardew Valley in die Höhle gehst, um da gegen ein Monster zu kämpfen und ansonsten pflanzt du eine Kartoffel an. Aber um zurückzukommen, ich finde, Stardew Valley hat so viele Systeme, hat so viele Ideen, hat verschiedene, du kannst handeln, du kannst Dinge wachsen, du kannst dich um Tiere kümmern, du kannst Dinge aufbauen und so weiter, Ressourcen sammeln, du musst Zeit managen. Das hat ganz, ganz viele Elemente, die für mich spannend sind, also Systeme. Und ich finde, viele Cozy Games, oder es gibt Cozy Games, die das vernachlässigen, wo es halt wirklich nur so, da ist nur so mehr so in der Welt und da passiert nicht viel. Und das finde ich uninteressant.
Ich finde total interessant, weil ich glaube nämlich auch, also Stardew Valley hat das so ein bisschen ausgelöst. Ich glaube aber auch, Stardew Valley ist ein Cozy Game by accident.
Ja.
Und was da passiert ist, die haben sehr verschiedene Spielmechaniken in ein Spiel gepfercht und wollten dem Spieler oder der Spielerin die Wahl überlassen, wo er lang geht. Und das hat dann automatisch zum Effekt, dass es auch diesen Moment gibt, wo du nichts machen musst. Und das scheint mir so im Nachgang eher so ein Unglück zu sein. Und Cozy Games haben einfach dieses Element genommen und haben gesagt, was da sozusagen ein Zufall ist, das wollen wir jetzt präsentieren.
Ja. Und deswegen, ich freue mich über Cozy Vibes, ne? Süße Grafik, vielleicht geht es nicht darum, irgendwie alle Leute umzubringen oder so, sondern vielleicht überleben sie durch einen Featherfall-Charm oder so, oder sind Roboter, oder man kocht oder sowas in der Art, aber keine Ahnung, wenn du mir sagst, ja, es ist so ein weiß nicht, Kaffeehaus-Simulator, aber es geht eigentlich nicht darum, dass das Kaffee wirtschaftlich überleben muss und du die besten Bohnen herholen musst oder so. Und nicht so, oh, da bin ich raus. Nee, komm. Ich will die Herausforderung. Keine Ahnung. Deswegen.
Aber guck mal, das ist ja sozusagen, das Interessante ist ja, ich fühle mich ja manchmal geschämt dafür, dass ich gewisse Genres nicht mag. Mhm. Aber jetzt bist du mal in diesem, now you're sitting in my chair. Ja. Und du musst ja, ne, man muss ja nicht, also muss ja nicht alles gut finden. Und die Frage ist, findest du trotzdem, dass die Welt ein kleines bisschen besser ist, weil es dieses Genre jetzt gibt, weil das ja auch heißt, dass Menschen, die nicht so sind wie du, ich sag mal ein bisschen übertrieben, dass die jetzt auch eine Ecke im Kosmos Computerspiel haben, wo sie sein dürfen.
Ja, na klar. Das ist ja super. Also ich finde das toll, dass keine Ahnung, dass, also gerade bei TikTok, wenn man auf TikTok Videos zu Cozy Games sieht, dann geht es da um Vibes. Ne? Dann geht es darum, dir Vibes zu vermitteln. Ja. Deswegen, stell dir vor, du spielst dieses Spiel, es ist Herbst, draußen regnet so ein bisschen, die Blätter sind rot, du hast dich eingemümmelt in deine Decke, du hast den Kakao und dann spielst du dieses süße Spiel bei einem Café oder sowas und da ist eine Katze irgendwie, die in der Ecke sitzt. Das ist ja schön und das spricht Leute an und das sind jetzt irgendwie vielleicht nicht die Leute, die, weiß ich nicht, auf Call of Duty stehen oder sowas, sage ich mal. Und das ist schön, dass da so ein Angebot gemacht wird.
Ich fand, das Schönste ist, das ist ein O-Ton, der kam im Breitband auch vor, den habe ich jetzt nicht hier mit dabei, aber da hat einer der Entwickler von Aloft hat gesagt, er glaubt, das liegt auch damit, das hängt auch damit zusammen, dass es Menschen gibt, also A, dass es neue Menschen gibt, die in den Markt Spiele kommen, dass es aber auch Menschen gibt, die Spielen, also auch Computerspielen, wieder im kindlichen Sinne verstanden haben wollen. Also nicht es gibt ein Ziel, sondern ich spiele, um mir zu sagen, woanders zu sein, als ich eigentlich bin. Das fand ich sehr, sehr, so, also sehr viel Zuckerguss, sehr süß, aber irgendwie auch total persönlich. Was ich dann am Ende mich noch gefragt habe, ist, Computerspiele und ihre Wirkung ist ja immer so ein Ding. Ne? Und bei Killerspiele, bei der ehemaligen Killerspiele-Debatte kann man das, glaube ich, gut sehen, weil einerseits ist es eben nicht so, wenn du Call of Duty spielst, wirst du zum Mörder. Andererseits kann man natürlich fragen, was macht das langfristig mit einer Gesellschaft, wenn so realistisch authentisches Schießgewehrspielen bis zur Grenze des Fotorealismus getrieben wird. Und da kann man ja umgedreht denken, so, na, wenn das, wie ist denn das eigentlich mit Cozy Games? Wie ist es mit Cozy Games? Wenn also der Leistungsgedanke im Computerspiel sozusagen ausgelöst wird und dann gibt es nur dieses gute, vielleicht besteht das Leben aus mehr als den Highscore zu erreichen.
Das glaube ich, halte ich für ein Gerücht, Markus.
Das
Turbokapitalismus, Dennis sagt nein.
Dennis Lindner-Kogel sagt nein. Ich habe darüber mit Valentina Birke gesprochen. Super, Valentina, ja. Birke ist die Chefin der Indie Arena Booth. Ja. Ein fantastisches Ding auf der Gamescom. Für mich war es wirklich, ich habe es im Newsletter geschrieben, auf der Indie Arena Booth zu sein, war exakt genauso viel oder vielleicht sogar mehr gutes und inhaltliches Erlebnis wie der Rest der Gamescom.
Der ganzen Gamescom.
Der ganzen Gamescom.
Okay.
Und ich habe mit ihr, ich habe mit ihr einen Rundgang gemacht über das Ding. Sie hat mir verschiedene Cozy Game Stände gezeigt. Und da habe ich sie gefragt, glaubst du, dass solche Spiele einen pädagogischen Effekt gesamtgesellschaftlich gesehen haben könnten? Im Sinne von, da kann man sehen und dann vielleicht die Idee bekommen, hey, vielleicht ist schneller, höher, weiter gar nicht alles im Leben?
Ich glaube schon. Weil es immer so ein bisschen darum geht, ne? Viel so Naturthemen oder nebenan ist auch Tiny Bookshop, das geht alles so ein bisschen um Besonnenheit. Da hast du einen Buchladen, kleinen Buchladen, Small Business mäßig. Leute suchen sich Bücher aus und hier geht es darum, ein Ökosystem aufzubauen. Ich glaube schon, dass das einmal auf der einen Seite entschleunigend ist, aber auch wirklich einen gesellschaftlichen Mehrwert hat, um zu gucken, was für Themen werden behandelt. Garten wieder aufbauen, klasse.
Es wäre jetzt auch noch die Frage, wie bringt man FDP-WählerInnen dazu, diese Spiele zu spielen?
Wir haben politische Rundgänge. Mal gucken, ob da die FDP dabei ist. Wir führen die eh mal lang. Ich glaube, aber die wollten die mit Autos sehen.
Ach, schade. So, Dennis Kogel, wie bringen wir dich dazu, dich vielleicht doch mal an ein Cozy Game zu wagen? Ich sage, wir spielen zusammen Aloft, wenn es rauskommt.
Das, ja,
kann man nämlich doch auch koopen.
Ja, okay, geil. Ja.
Okay.
Nee, ich, wie gesagt, ich find's ja super und ich fand im Beitrag auch mega interessant, dass da ein Entwickler oder eine Entwicklerin, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, gesagt hat, dass es gar nicht so einfach ist, diese Spiele zu entwickeln. Also weil das total herausfordernd ist, diese Systeme zu bauen oder irgendwie dieses Umfeld zu schaffen, wo es halt eben nicht darum geht, irgendwie Highscores und Herausforderungen, sondern wie kann es Spaß machen, irgendwie zu mümmeln und zu faulenzen und einfach nur in der Welt zu sein. Das ist tricky. Und das hat mir total, total gefallen, weil ich dachte so, ja, stimmt, das ist schon eine Leistung, sowas zu bauen. Also, ja, ist okay. Ist okay. Macht weiter damit.
Okay.
You so. Have my blessing.
Oh, danke. Dann ist ja alles irgendwie mega gut. Apropos Gamescom, möchte ich auch zur Überleitung unserer Kommentare kommentieren und andere Dinge, unser Produkt anpreisen, benutzen. Und zwar, ich war vor der Gamescom am Dienstag, am Mittwoch geht's ja los, Dienstagabend, war ich beim HörerInnen-Treffen von Insert Moin und Hooked FM. Und das fand ich spannend, aber auch ein bisschen ein weinendes Lachen des Auges. Es war ein schöner Moment, irgendwie. Ich habe auch Nina, die öfter hier zu Gast ist, live gesehen, habe ein bisschen geschnackt, habe Marcel getroffen, der hier so auch so im Umfeld immer mal wieder auftaucht. Und Manu von Insert Moin und so. Und was ich dann festgestellt habe, ist Folgendes. Ich dachte immer, in die Fresse, wir sind jetzt nicht der allergrößte Podcast, kann man so sagen. Unsere Hörerzahlen pro Folge ungefähr 1000. So, nicht nichts, aber jetzt auch nicht mega krass. Und ich dachte, es ist immer so, wir waren eigentlich früh da, wenn man Superlevel nimmt, aber wir haben ja dann irgendwie mehrere Jahre Pause gehabt. Und ich dachte immer so, wir sind halt so der Spiele-Podcast, der ist zu spät gekommen. Die Leute, die Podcatcher sind voll und man weiß zwar, dass es uns gibt, aber ist halt, also man kann ja, man hat ja nur begrenzte Lebenszeit, man muss ja SteamWorld Heist 2 spielen.
Ja.
Und dann habe ich festgestellt, und das klingt vielleicht total vermessen, aber ich fand das tatsächlich so interessant, viele Leute kennen uns gar nicht, von denen ich denke, dass sie uns kennen. Ne? Also ich weiß nicht so, langjährige Insert Moin-Hörer, mhm, ja, die wirklich sagen, Fan von Insert Moin sind, da hätte ich gedacht, die wissen, was in die Fresse ist und die sagen einfach so, nee, will ich gar nicht hören. Die wissen es gar nicht. Überrascht dich das genauso, wie es mich überrascht hat?
Ich habe darüber nicht so nah gedacht.
Ich meine, du bist ja auch ab und zu mal zu Gast.
Ich glaube, man denkt, die Leute wissen, haben irgendwie alles auf dem Schirm und das stimmt nicht, so wie wir irgendwie auch nicht alles kennen und so.
Ja.
Und ich glaube, es ist nicht fehl am Platz, über die Existenz von so einem Podcast zu sagen und irgendwie das nochmal irgendwie öfters mal zu sagen, weil das, ne, steht da Tropfen und so, aber Leute kriegen das auch einfach nicht mit.
Ja,
und warum sollen sie es auch mitkriegen? Warum sollen sie irgendwie 24/7 irgendwie auf irgendwelche Feeds gucken und sich immer irgendwie genau die eine Folge merken, wo man zu Gast ist und dann die Transferleistung erbringen und den Podcast abonnieren und so weiter und so fort.
Ja. Okay. Also, wir wollen das natürlich verbinden mit einer Bitte an euch, liebe HörerInnen. Mhm. Wenn ihr uns hört und wenn wir euch gefallen, und wahrscheinlich liegt es ja auch daran, wie ihr euch nicht auf den Geist damit geht. Wenn ihr in eurem sozialen Umfeld Menschen habt, wo ihr denkt, die könnten vielleicht interessiert sein an so einem Gaming-Podcast wie In die Fresse, sagt denen doch einfach, dass es uns gibt.
Ja.
Nicht mal mehr. Das ist total witzig. Ich hab auch so eine Umfrage gemacht auf meinem Mastodon-Account und Insta und Blue Sky, was mich interessiert hat. Wie viele Leute wissen, dass es In die Fresse gibt. Also nicht uns hören, sondern wirklich von der Existenz wissen. Was ich auch spannend fand, weil das sind ja meine FollowerInnen sozusagen. Und gefühlt bin ich ja immer so, ich rede über nichts, naja, schon über was anderes, aber sozusagen immer dieser Panikmoment, mache ich zu viel Werbung. Ja, ja. Die Hälfte, also über alle Social-Media-Profile, ungefähr die Hälfte der Leute wissen überhaupt, dass ich einen Spiele-Podcast mache.
Wow.
So.
Ja, das hat mich überrascht, weil ich dachte so, hä, okay, aber Das müsste man doch mit. Aber nein, natürlich nicht, weil man sieht ja auch nicht jeden Tweet, Post, Tut, Skeet.
Also sagt, dass es uns gibt. Und falls ihr noch Taschengeld übrig habt, werdet UnterstützerInnen auf Steady.
Ja, es fehlt ein ganz, ganz kleines bisschen und dann
interessanterweise, ne?
Podcasten wir noch mehr. Dann gibt es nämlich Bonusfolgen, wo wir, keine Ahnung, über Krimskrams reden, Leute einladen oder mal eine Sonderfolge zu Cozy Games aufnehmen oder sowas.
Ich hatte Krimskrams jetzt tatsächlich nicht auf der Liste. Ich dachte, das ist immer ein Thema. Eine Folge, ein Thema.
Ach du, ich dachte so, man könnte was Entspanntes machen. Man könnte eine Folge machen, wo man einfach Fragen von HörerInnen antworten.
Man könnte auch tatsächlich HörerInnen entscheiden lassen.
Ja, natürlich.
So wie, wollt ihr noch eine Baldur's Gate-Folge?
Ja.
Oh. Wollt ihr, dass wir eine Stunde lang über SteamWorld Heist 2 und unsere Lieblingscharaktere reden?
Ja.
Warum ist Crowbar better als Cornelius? Oder stimmt das vielleicht gar nicht?
Ich mag ja Taucherglockenkopf.
Ich finde die ein bisschen komisch, ehrlich. Anyways, also wenn ihr das ausführlich hören wollt, dann sagt uns Bescheid. Vielen Dank auf jeden Fall für Toriam, Roland, Nikolai, Watson und Daniel, die uns besonders viel unterstützen. Mhm. Jeder Euro hilft. Jedes Weitersagen auch. Mhm. Vielen lieben Dank. Und wir haben noch einen kommt. Ach so, genau. Der Molly hat gefragt, gibt es den Newsletter auch als RSS-Feed? Ich glaube nicht.
Ich glaube nicht. Ich habe nachgeschaut, ob es bei. Wir veröffentlichen unseren Newsletter ja über Steady. Abonnier-Link ist auch immer in den Shownotes und im Blog und kostet auch nichts, also ist einfach frei für alle.
Ja.
Und soweit ich weiß, hat das keine RSS-Funktion. Aber man kann, es gibt inzwischen RSS-Reader, in die man Newsletter
Mails reinschicken kann?
Ja, in die man quasi Newsletter importieren kann. Das wäre vielleicht eine Sache, aber ich glaube, nativ bietet das nicht an. Ja.
Und wir wollen es halt auch nicht im Blog haben, weil das macht noch einmal mehr Arbeit und würde das Feed dann, also da müsste man im Blog technisch auch was machen.
Ja.
Deswegen, also falls jemand von euch weiß, guter Feedreader, der Newsletter to RSS macht, oder vielleicht auch ein Service, der das kann.
Oder, stimmt, vielleicht gibt es auch einen Service, wenn ihr sowas wisst, dann sagt gerne Bescheid und dann richten wir das ein.
Also Service im Sinne von, da kann man eine Mailadresse eintragen, die empfängt den Newsletter und bereitet das dann irgendwie auf.
Ja, oder die erzeugt dann RSS-Feed aus. Ich weiß es nicht, aber keine Ahnung. Also wenn ihr da was wisst, dann sagt Bescheid.
Genau. Ich wollte noch eine Sache sagen, das ist auch so ein Ding, also die Special-Folgen, die könnten auch sehr nischig sein zum Beispiel. Wir könnten zum Beispiel mal eine Special-Folge über das Playdate machen.
Oh.
Da kann ich nur jetzt, also aktuell hätte man da länger drüber reden können, kauft man sich die Pizza-Abdeckung oder nicht. Ah, es gibt so eine Schutzhülle, die sieht aus wie so eine Pizza-Packung, weil das Playdate ist, so cool. Ist ja auch quadratisch,
ja.
Aber kostet halt $30 und dann $20 Versandgebühren, ja, und dann noch Tags.
Ja.
Und ganz kurzer Hinweis für alle Leute, die Dungeon Crawler mögen, also wirklich im ursprünglichsten Sinne, zufallsgenerierte Dungeons, wo man einfach so tief geht, wie man kommt. Under the Castle habe ich jetzt im Urlaub sehr gerne auch gespielt.
Okay.
So, das soll's.
Das soll's gewesen sein.
Soll's gewesen sein, oder?
Genau. Ja.
Dann,
ich gehe zurück zu den Tactical Breach Wizards, ich muss breachen.
Steamroll Dice! Bis zum nächsten Mal bis nächste Woche im Newsletter, bis übernächste Woche in der nächsten Folge in die Fresse.
So sieht's aus. Bis dann. Ciao, tschüss. Ciao.